Ich begrüße uns alle, vor allem auch unsere Gäste, zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Der wird zum Thema Nachfolge sein. Die Sanna wird an das Thema weiter anknüpfen. Wir beginnen den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich lese uns den Predigttext aus Johannes 10, die Verse 1 bis 15. Der gute Hirte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall tritt, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eintritt, ist der Hirte der Schafe. Dem öffnet der Türherr und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm. Denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie niemals, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, wovon er redete. Da sprach Jesus wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind die Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Lohnarbeiter aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie. Der Lohnarbeiter aber flieht, denn er ist Lohnarbeiter und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für meine Schafe.
Ich möchte mit uns mal beten und wo es möglich ist, stehe gerne nochmal dazu auf. Vater im Himmel, wir stehen hier vor dir gemeinsam als deine Gemeinde, als deine Kinder, die du liebst. Und wir staunen über das, was du tust. Wir staunen über deine Liebe, die du uns schenkst. Und danke, dass du lebendig bist, Vater, dass du Menschenherzen veränderst, es heute noch tust. Danke für deine Gnade und danke, dass du jetzt auch mitten unter uns bist. Und wir beten um deinen Segen, für dein Wort. Zeige uns, Herr, was wir lernen dürfen von dir. Ich bete, dass wir weiter mehr zu dir hinwachsen, Vater. Danke, dass du da bist. Amen. Amen. Nimm gerne wieder Platz. Ich weiß nicht, ob es so eine Sache bei dir im Leben gibt oder bei euch im Leben. Und wenn jemand mir davon erzählt, dann seid ihr total begeistert. Also ich habe dir sowas gesagt, wenn ich das nur schon höre, dann boah, ey, kann ich erzählen. So geht es mir ein bisschen. Ich könnte euch jetzt richtig viel von meinem Urlaub erzählen, in dem ich ja letzte Woche war mit meiner Schwester in Lissabon. Es war eine richtig tolle Zeit. Wir dachten so oft, Herr, danke für so viel Gutes, was du uns schenkst. Im Großen, im Kleinen, total viel. Aber das werde ich jetzt nicht machen. Aber eine Begegnung oder eine Sache, die wir erlebt haben, muss ich euch erzählen. Und zwar, wir hatten einen Shuttle-Service von der Unterkunft, wo wir waren, und der Shuttle hat uns dann auch in die Stadt gebracht, nach Lissabon. Als wir ankamen, hieß es, ja, der Shuttle fährt nur am Wochenende. Dachten wir, okay, ist ja kein Problem, wir können ja zu Fuß laufen unter der Woche. Und dann war aber ein Tag, das war am Donnerstag, und dann sind wir runtergegangen in die Lobby, und dann kam ein Mann zu uns und sagte, ja, wollt ihr einen Shuttle-Service haben? Also ich bin da, ich fahre euch gerne in die Stadt. Okay, alles klar, nehmen wir den Shuttle-Service heute mal mit, wenn er heute da ist. Und dann sind wir losgefahren. Und auf dem Weg, es war so eine besondere Erfahrung. Also dann kamen wir ins Gespräch und irgendwann hat meine Schwester und ich dann so ein bisschen gefragt, wie das denn mit dem Glauben ist hier in Lissabon, was so gerade aktuell ist, katholisch, evangelisch, was die Leute glauben, ob man zur Kirche geht oder nicht. Und dann sagt er, ja, die älteren Leute, die gingen alle noch zur Kirche. Aber wir, die Moderneren, haben was Neues gefunden. Das Universum. Die Natur. Und dann hat er angefangen zu erzählen. Es gibt ja auch richtig schöne Landschaften dort in Lissabon, wenn man ein bisschen weiter fährt ins Gebirge rein, ist wunderschön. Und hat er gesagt, wie schön es ist, wenn er unterwegs ist in der Natur und merkt, da ist er in der Natur. Und hat dann auch wirklich erzählt, wie er diese Natur anbetet. Und da haben wir weiter geredet, haben so ein paar Fragen gestellt und irgendwann dachte ich, Herr, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich ihm erzählt, gefragt, ob es okay ist. Er hat ja von seinem Glauben erzählt, ob wir jetzt von unserem Glauben auch ein bisschen erzählen dürfen. Ja, erzählen Sie mal. Und dann konnten wir erzählen. Und Gott hat Freiheit geschenkt, das Evangelium einfach so rauszugeben. Das hat mich so bewegt, wo ich dachte, boah, Herr, wie schön, dass wir einen Gott haben, der lebendig ist. Ich kann da, wo ich bin, von dir erzählen. Vor allem da, wo ich bin, kann ich mit dir reden. Und ich weiß, wer du bist. Ich muss dich nicht irgendwo suchen, in der Natur oder im Meer oder sonst wo. Und dann war das im Gespräch dann zu Ende. Die Fahrt ging ungefähr 10 Minuten, war auch richtig angenehm dann noch. Und als meine Schwester und ich ausgestiegen sind, dachten wir nur, ja, Herr, danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Und es hat uns beide so richtig erfüllt, diese Liebe Jesu, die da war. Und es ist was Schönes. Und ich dachte, jo, danke, dass ich dich kennen darf. Diese Begeisterung für Jesus. Vielleicht hast du das an deinem Leben auch immer wieder, wo du sagst, ich bin wirklich dankbar dafür. Sonja hat es vorhin schon kurz gesagt. Heute soll es um das Thema Nachfolge gehen. Vor einigen Wochen hatte ich angefangen. Die Frage, die einen ja so ein bisschen beschäftigt im Alltag, wo oder wem oder was folge ich nach in meinem Leben? Woran will ich mich orientieren? Was ist mein Maßstab im Leben? Da hatten so 3 Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich folge der Gesellschaft nach. Das, was die Gesellschaft sagt, ist gut, da gebe ich mich voll ein. Du kannst sagen, ich bin so gut, ich folge mir selber nach. Oder man sagt, Jesus, ich folge dir nach. Wenn wir sagen, Jesus, ich folge dir nach, dann hat das Auswirkungen. Am letzten Mal ging es ein bisschen um die Auswirkungen des Blickwechsels. Wenn wir sagen, Jesus, ich folge dir nach, wird sich mein Blick von mir wegrichten auf Jesus hin. Ich gucke, Herr, wo bist du? Was hast du für mich vorbereitet? Und das Zweite, worum es heute gehen soll, eines der Punkte, wenn ich Jesus nachfolge, ist die Auswirkung, ich werde staunen über die Liebe Jesu. Oder auch gesagt, ich werde ergriffen von der Liebe Jesu. Und das ist etwas, wo ich sage, was ein Nachfolger erleben darf. Und das ist so etwas Kostbares, in der Nachfolge zu stehen und die Liebe Jesu immer mehr und mehr zu verinnerlichen und zu erleben, was das genau heißt. Ich möchte ein Beispiel erzählen von Johannes. Johannes der Jünger war der Sohn von Zebedäus. Und Johannes war ja einer, der hatte viel Energie. Hat mit seinem Bruder, mit Jakobus zusammen, für seinen Vater gearbeitet, der Fischer war. Es ist bekannt, dass sie auch Tageslöhner hatten, also es ging ihnen schon gut, ihnen als Familie. Und vielleicht dachte der Vater, ja, mein Geschäft ist sicher, irgendwann werden meine Söhne das übernehmen. Aber dann kam es ja ein bisschen anders. Johannes wurde Nachfolger von Jesus, er ist der Jünger Jesu gewesen, ist ihm nachgefolgt bis an sein Lebensende. Und wir lesen immer wieder, Johannes ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und Johannes hat sehr, sehr viel mit Jesus erlebt. Er war ja auch der Jünger, den Jesus mit hineingenommen hat in ganz besondere Erlebnisse, möchte ich mal sagen. Und wir stellen fest, wenn wir das Johannesevangelium lesen oder auch die Briefe, die Johannes schreibt, ja, die Nachfolge Johannes, die Nähe Jesu, hatte Auswirkungen auf Johannes. Die Liebe Jesu hat das Leben von Johannes verändert. Es hat ihn zu dem Menschen gemacht, den er am Ende auch war. Und Johannes gehört zu den Leuten, die gar nicht anders können, als von Jesus zu erzählen, als von seiner Liebe zu erzählen. Und wenn Johannes hört, da sind irgendwie falsche Sachen werden erzählt über Jesus, dann kann er auch nicht anders, als dort einzugreifen und zu sagen, wer sein Jesus wirklich ist. Und es ist schön, ich möchte uns die ersten Verse aus dem ersten Johannesbrief vorlesen. Wie er dort schreibt. Er beginnt diesen Brief wie folgt. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und all das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Die Liebe Jesu, die Gegenwart Jesu hat Johannes verändert. Er schreibt ja diesen Brief, weil da so ein bisschen Unwahrheiten sich eingemischt haben in die Gemeinde dort. Und dann sagt er, Leute, das, was wir wirklich gesehen haben, er hat ja Jesus genau beobachtet, was er getan hat. Er war immer ganz nah dabei. Was wir betrachtet haben, wir haben im Hauskreis kurz darüber gesprochen, wenn ich etwas betrachte, dann gucke ich nicht nur mal kurz hin, dann gehe ich hin und gucke ganz genau, ich betrachte diesen wunderschönen Tulpenstrauß, den Anja Frische hergebracht hat, Dankeschön dafür. Ich sage, wie sehen die Tulpen genau aus? Ich gucke es mir ganz genau an, beschäftige mich damit. So sagt Johannes, das, was wir betrachtet haben, er hat das Leben Jesus genauestens betrachtet, hat ihn beobachtet. Deswegen kann er das auch so schreiben. Das, was wir gehört haben. Johannes hat sehr viele Worte von Jesus gehört. Das hat ihn verändert. Das, was wir anfassen durften, was wir gesehen haben. Die Liebe hat ihn verändert. Und wenn er hört, Moment, da kommt eine falsche Lehre über meinen Herrn Jesus, da muss ich eingreifen, das geht doch nicht. Die Liebe Jesu, die Leben verändert. Ich dachte mir so bei der Vorbereitung, das ist ja ein Thema, die Liebe Jesu, hat man sich vielleicht schon oft darüber Gedanken gemacht, sich oft darüber beschäftigt. Aber machst du dir das wirklich jeden Tag bewusst, was es heißt, die Liebe Jesu zu sehen, sie zu erfahren, wenn du nachfolgst, diese Liebe Jesu ständig bei dir zu haben. Jesus lebt ja in uns, durch seinen Geist. Und wie es einen verändern wird. Wir wollen die Liebe Jesu jetzt an einigen Versen genauer betrachten. Ich habe mal drei Oberpunkte vorbereitet. Das erste, aus Liebe aus Überfluss. Sonja hat uns Johannes 10 vorgelesen. Aus dem Johannesevangelium. Ich möchte nochmal den Vers 10 lesen. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und jetzt sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Anders übersetzt könnte man sagen, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben, im Überfluss haben. So ist Jesus. Er sagt, ich komme nicht, damit ich euch ein bisschen was gebe, sondern er gibt viel. Er gibt im Überfluss. Was gibt er denn im Überfluss? Freude im Überfluss. Er gibt Liebe im Überfluss. Er gibt anhaltenden Frieden im Überfluss, nämlich für immer ewigen Frieden. Er gibt Geduld im Überfluss. Johannes selber schreibt einmal, und wir nahmen von seiner Fülle Gnade um Gnade, haben wir genommen von der Fülle Jesu. Immer wieder von seiner Gnade nehme ich. Nehme auch ich persönlich täglich, sage ich, danke für deine Gnade. Jeden Tag neu darf ich davon nehmen, davon zehren. Deine Geduld im Überfluss, jeden Tag aufs Neue darf ich davon nehmen. Jesus gibt ewiges Leben in Fülle im Überfluss. Auch dazu ein paar Beispiele, wo wir sehen, Jesus gibt nicht nur ein bisschen und sagt so, hier hast du was und das reicht. Ein Wunder, was Jesus getan hat. Und zwar bei der Hochzeit zu Kana. Einigen ist das Gleiche oder das Wunder vielleicht bekannt. Dort ist die Situation, Jesus ist mit seinen Jüngern bei einer Hochzeit eingeladen und irgendwann kommt der Moment, da geht der gute Wein aus. Die Frage, wie geht's weiter? Wir müssen doch noch Wein anbieten. Und dann tut Jesus ein Wunder. Und er sagt Folgendes, ich lese vor, Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, also zu den Dienern, wo er gesagt hat, kommt her, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Jesus sagt nicht, kommt her, macht ein bisschen Wasser rein, füllt sie bis oben an. Ganz bis oben, macht sie randvoll. Macht sie randvoll, nicht nur ein Krug, sondern all die Krüge, die da waren. Jesus sorgt dafür, dass sie mehr als genug Wein haben bei dieser Hochzeit. Und ich denke, ja, du hättest auch einfach sagen können, hier ist noch mal ein Glas Wein und das war's. Aber über alle Maßen segnet Gott hier, Jesus. Sagt, hier, ich schenke euch das. Nicht nur ein bisschen, ganz voll, im Überfluss. Weiteres Beispiel, was wir sehen an einem der Wunder, was er tut. Kapitel 6, da geht es um die Speisung der 5000. Auch ein Wunder. Dort ist Jesus am Lehren und die Leute haben irgendwann noch Hunger, selbstverständlich. Und dann kommt die Frage auf, was sie nun den Leuten zu essen geben können. Und dann ist dort ein Kind, das hat 5 Brote und 2 Fische. Und dann macht Jesus, sagt, ne, sie sollen sich setzen in verschiedenen Gruppen. Und dann tut er das Wunder der Brotvermehrung. Und dann ein Vers, den wir nicht überlesen dürfen, steht Vers 12, als sie aber satt waren. Also alle haben gegessen, sagen, das habt ihr gut bekommen, wunderbar, ich bin voll, ich bin satt. Sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Wieder, Gott gibt im Überfluss. Er gibt mehr, als es hätte sein müssen. Die Leute werden satt und am Ende ist sogar noch Brot übrig, was sie aufsammeln. Das ist Jesus im Überfluss. Dann sagt er noch weiter, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wer zu mir kommt, nicht nur für den Moment, ist dein Durst gestillt, nimmermehr, also nie mehr, im Überfluss. Man könnte noch viele, viele Beispiele aufzählen, wo wir sehen, ja Herr, du gibst im Überfluss. Ein Psalm, der mir auch gleich gekommen ist, sehr bekannter Psalm, Psalm 23. Ich lese vor, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Jesus gibt nicht nur ein bisschen, er gibt voll. David erlebt das hier auch, er nimmt von der Güte Gottes und nicht nur ein bisschen rein in den Becher, sondern er schenkt ihn voll ein. Jesus gibt auch hier, wir sehen genug. Reichlich, mehr als wir brauchen. Dann die nächsten Psalmen, wo es geht um die Reichtümer Gottes. Du tränkst sie mit Wonne wie ein Strom. Also voll, die Psalmen sind auch wieder voll, wo man sieht, von dem Reichtum Gottes, wo Gott über die Maßen gibt und in seinen Sohn Jesus Christus gibt er auch uns über alle Maßen und Jesus selber gibt auch uns, gibt dir, gibt mir über alle Maßen. Ich wünsche, dass wir das wirklich verstehen. Das sind ja Beispiele in der Bibel, die wir lesen dürfen. Aber dass wir merken, das ist auch heute in meinem Leben ganz aktuell. Ich muss nichts mangeln, an nichts mangelt mir. Jesus ist da und er gibt, weil er gerne gibt. Er gibt nicht, weil er es muss. Jesus ist demütig, er gibt dienend, er gibt liebevoll und sagt, ich gebe auch gerne. Nicht, weil ich es muss, aber ich möchte dir geben, ich möchte dich beschenken. Und das hat Johannes erlebt in seinem Leben, in seiner Nachfolge. Immer wieder hat Jesus gesorgt, hat ihn beschenkt mit so vielen Sachen. Er kann es kaum in Worte fassen. Und das hat diesen Mann verändert. Voller Liebe. Er war ergriffen und dieses Ergriffen schafft die Änderung, die Nähe Jesu. Weiter geht es. Fürsorge aus Liebe. Zweiter Punkt. Bevor ich da ein bisschen mehr zu sage, mal kurz zu dem Thema Hirten allgemein. Der Hirte, das war ja im Nahen Osten eine bekannte Metapher. Viele Könige oder Priester haben sich auch manchmal als Hirten bezeichnet. Und dieses Volk, die Untertanen, waren dann die Schafe, ne? Weil sie haben sich um das Volk gekümmert. Geguckt, dass ja, alles gut läuft. Allerdings muss man ja auch sagen, früher die Könige und die Priester und wer da alles geherrscht hat, wer sich als Hirte gesehen hat, hat nicht den Einzelnen gesehen, den einzelnen Bürger. Es war auch gar nicht möglich, es waren ja viel zu viele Menschen, die dort gelebt hatten. Aber es war auf dieser Vergleich, der König, der Priester ist der Hirte und die anderen sind die Schafe. Und ein Hirte war früher auch ein bekannter Beruf, deswegen konnte jeder dieses Beispiel auch verstehen, was Jesus gleich sagt. Hirte war bekannt und Hirte war auch ein ziemlich gefährlicher Beruf. Ist klar, wenn man auf seine Schafherde aufpasst, muss man die Herde beschützen vor Löwen, vor Bären, vor Löwen, was dort kommt an Raubtieren. Das ist schon ganz schön eine mutige Aufgabe, dachte ich mir so. Ne? Also ich weiß nicht, wer von euch sagt, ich bin draußen als Hirte, wenn ein Löwe kommt, habe ich keine Angst. Ich habe da die Steinschleuder dabei. Weiß ich nicht, wenn ihr euch damit auskennt, das ist gut, ich würde auch ein bisschen üben vorher. Das ist aber nicht alles, der Hirte hatte nicht nur eine Steinschleuder, er hatte ja auch noch den Stecken und den Hirtenstab. Der Stecken ist ja so ungefähr ein Meter groß gewesen, so ungefähr. Und wenn der Hirte gesehen hat, da kommt eine Gefahr oder das Schaf läuft irgendwo hin, wo es nicht hin soll, hat er den Stecken genommen, zack, geworfen, genau vor das Schaf. Das Schaf hat sich erschrocken und ist wieder zurück zur Herde gekommen. So, und damit hat er auch andere Tiere verscheuchen können mit dem Stecken. Und mit dem Stab, ist bekannt, hat er die Herde auch leiten können, wenn sie irgendwie durchs Dickicht gegangen sind, aber ein bisschen gestrüppt da, hat er den Stab genommen, Platz gemacht, damit die Schafe gut den Weg lang gehen können. Und auch hat er den Hirtenstab benutzt, wenn die Schafe abends wieder zurückgekommen sind in den Stall, hat er den Hirtenstab gehalten. Was passiert? Die Schafe hüpfen rüber, zack, eins nach dem anderen. Und wenn dann ein Schaf irgendwie rüber humpelt, hat der Hirte das ja auch gesehen. Hat das Schaf wahrscheinlich zur Seite genommen, geguckt, was ist mit dem Schaf los und hat sich um das Schäfchen gekümmert. Ein guter Hirte kannte seine Schafe. Und ich habe mal gelesen, weiß nicht, ob das stimmt, dass ein Hirte auch jedem Schaf einen Namen gegeben hat. Kann sein, mag sein, ich weiß es nicht. Aber die Vorstellung finde ich schön, ich denke, könnte ich mir schon vorstellen. Der Hirte kannte jedes einzelne Schaf. Wusste genau, wenn eins fehlt. Und die Schafherde war angewiesen auf den Hirten. Einmal äußerlich, ja, sie mussten ja kurz sehen, okay, wo gehen wir lang, wo ist die nächste Weide, auf der wir grasen können, wo geht's hin. Der Schäfer ist immer, hätte es vorweggegangen und sie konnten folgen. Also der Hirte war dafür verantwortlich, dass sie innerlich auch gestärkt werden, zu essen bekommen. Und der Hirte hat sie geschützt. Sie waren also auf den Schutz auch angewiesen. Und jetzt sagt Jesus an dieser Stelle, lass mal kurz die Situation vorstellen, er steht da, spricht zu mehreren Leuten, die Leute warten auf den wahren Messias, auf den König, der wirklich Gerechtigkeit bringt, der wirklich herrscht und sich um das Reich auch kümmert. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Leute, ich bin der gute Hirte. Ich bin's. Was nimmt Jesus sich hier eigentlich raus? Ne? Habt ihr vielleicht auch schon überlegt, dass Jesus das so vor allem einfach sagt? Die Leute hören zu, sagt ja, ich bin der gute Hirte. Ich bin es, auf den ihr so lange gewartet habt. Ich bin es, nachdem ihr euch sehnt. Und dieses Wort gut ist sehr interessant. Also es gibt zwei Wörter im Griechischen für gut. Einmal das Wort agathos, das beschreibt mir so das sittlich Gute. Und das Gut, was hier steht, heißt Kalos. Und ich lese mal die Definition vor. Es besagt nämlich nicht nur, dass es gut ist, sondern dass ihm auch etwas Gewinnendes, eine gewisse Charme und eine gewisse Schönheit anhaftet. Es bezeichnet das einwandfreie, tadellose, ausgezeichnete. Es bringt mit sich einen schönen, langanhaltenden Gewinn. Kalos. Etwas Gutes, was Gewinn mit sich bringt. Deswegen ist es so gut. Und ich sage, ja, das kann ja auch nur Jesus selber sagen. Ich bin der gute Hirte, wenn ich euch etwas gebe, ist das langanhaltend. Es wird euch für euch ein ewiger Gewinn sein. Warum kann nur Jesus das sagen? Weil er selber das ewige Leben ist. Nur er kann ewiges Leben geben. Nur er ist es, der uns schützen kann, vor allem bis in alle Ewigkeit. Er tut es auch. Kein anderer könnte sagen, ich bin der gute Hirte. Ich bringe euch anhaltenden Gewinn. Ihr werdet nimmermehr durstig sein, nimmermehr hungern. Euch wird an nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es hat Auswirkungen, wie Jesus sich um uns sorgt mit seiner Fürsorge. Fürsorge aus Liebe. Und er tut es, weil er es gerne tut, weil er uns lieb hat, weil er dich lieb hat, weil wir ihm wertvoll sind, weil wir ihm kostbar sind. Das dritte ist nun Hingabe aus Liebe. Der Satz geht weiter. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also was gibt denn der gute Hirte? Was sagt Jesus? Leute, ich gebe mein Leben für meine Schafe. Ich gebe nicht nur meinen Schlaf, dass die Nächte mal ein bisschen kürzer sind und pass auf, ich gebe mein ganzes Leben für die Schafe. Ich laufe auch nicht weg, wenn dort mal ein Wolf kommt oder ein Löwe kommt, ich werde kämpfen für dich. Ja, das tut Jesus auch. Ich bin da. Ich gebe mein Leben für dich. Aber was für ein Hirte ist denn das? Da sind doch alle aufmerksam geworden, die das gehört haben. Ein Hirte, der sein Leben lässt für mich? Ja, da will ich doch dazugehören. Das kann Jesus alleine sagen. Und er sagt es nicht, weil er es geben muss. Er lässt sein Leben aus Liebe für uns. Ja, weil er Gottes Willen tut, aber er tut es aus Liebe. Wir befinden uns ja mitten in der Passionszeit. Ich weiß nicht, wie du dich vielleicht gedanklich darauf vorbereitest, welche Kapitel du in der Bibel liest, um wirklich dich gedanklich vorzubereiten auf das große Osterfest, was wir feiern dürfen, auf Karfreitag. Aber dort befinden wir uns. Und Karfreitag feiern wir das Fest, wo Jesus sagt, ich sterbe am Kreuz für deine Sünden. Der Höhepunkt seiner Liebe ist zu sehen, Karfreitag, wo er stirbt. Ich nehme alles auf mich, damit du frei bist, damit du Zugang hast zu meinem Vater bis in alle Ewigkeit. Mein ganzes Leben, ich bin das wahre Opferlamm. Hier, ich gebe das Leben für dich. Diese Liebe, die sich am Kreuz, wo der Gipfelpunkt ist, sag ich, lass es uns verstehen, Vater. Lass es nicht nur Worte sein, wo ich sage, ja, kenne ich den Vers, der ist super, der ist schön. Verinnerlichen dürfen wir das. Und sagen, diese Liebe, Vater, gilt mir, für mich persönlich. Ja, ganz genau, dir gilt sie. Das dürfen wir sehen und wissen, es ist wahr. Jesus gibt sein Leben freiwillig. Jesus macht nicht nur Worte, sondern das steckt auch, in jedem Wort steckt eine Wahrheit drin und er handelt seinen Worten entsprechend, voller Taten. Jesus ist treu, er ist ein treuer Hirte, er tut, er steht zu dem, was er sagt, was er verspricht. Und das ist wunderbar. Und wenn wir in der Nachfolge Jesu stehen, merken wir, ja Jesus, deine Liebe zieht mich förmlich zu dir. Ich möchte dir nachfolgen, mehr und mehr. Gib mir mehr von deiner Liebe. Diese Liebe, Jesus möchte ja auch, dass wir in dieser Beziehung zu ihm leben. Ich lese einige Verse weiter. Dort schreibt er, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kann nur etwas hören, wenn jemand etwas sagt. Das ist, denke ich, mal klar. Und jetzt sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Oh, mein Hirte spricht mit mir. Ich frage mich für mich manchmal, Herr, bin ich eigentlich immer mit offenem Ohr auch unterwegs in der Nachfolge? Höre ich das, was du mir zu sagen hast? Höre ich das? Ich möchte es hören, weil ich weiß, dass was du mir zu sagen hast, Hirte, ist gut. Das sind Worte voller Liebe und Worte, die richtig für mich sind. Ich möchte diese Stimme meines Hirten hören, zu jeder Zeit und meine Ohren dafür aufmachen. Sagt er, und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Wie Jesus hier als Hirte sagt, Leute, wer einmal zu mir gehört, der ist mein Schaf. Da kommt nichts dazwischen. Niemals wird irgendwer dich aus meiner Hand rausreißen können. Jesus ist da. Er gibt Acht auf seine Schafe. Wir dürfen es wissen, er hat sein Leben bereits gegeben. Und wir haben durch den Glauben an Jesus Christus bereits dieses ewige Leben. Sag ja, ja. Woran will ich mein Leben orientieren? Wer ist mein Maßstab? Wem will ich folgen? Ist die Antwort immer klar, wo ich sage, Herr Jesus, dir möchte ich nachfolgen. Und in der Nachfolge, wenn wir darin stehen, merken wir, wie wir selber verändert werden durch die Nähe unseres Herrn Jesus Christus. Die wird uns verändern, mehr und mehr. Manchmal merkt man das vielleicht gar nicht so bei anderen Leuten, die einen markanten werden, sagen, was eigentlich mit dir passiert. Ja, es gab Veränderung in meinem Leben, ich lebe jetzt mit Jesus. Ach so. Es bringt Veränderung, weil sich unser Blick ändern wird, Blickwechsel. Ich wünsche, dass du Freude hast in der Nachfolge. Schau auf Jesus, geh hinterher, Blick auf ihn gerichtet und staune über die Liebe, die Jesus dir schenkt. Amen.
Amen. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. Amen.